Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Zunächst die Nachrichten. International Terrorismus, Verletzung der Menschenrechte und Verbreitung von Massenvernichtungsmitteln stellen die wichtigste Bedrohung für die heutige Welt dar. Darauf einigen sich sowohl Gegner als auch Befürworter der Nordatlantischen Allianz, die heute auf der Prager Burg zusammentrafen, um über die Rolle der NATO zu diskutieren. Sie vertreten jedoch unterschiedliche Meinungen zur Frage, ob die NATO imstande ist, diesen Risiken entgegenzuwirken. Der ehemalige US-amerikanische Botschafter in Prag, John Shattuck, erklärte während der Diskussion, nur die NATO könne die Frage beantworten, wie diese Risiken zu bekämpfen seien, da es in der heutigen Welt unmöglich sei, auf das Prinzip der kollektiven Sicherheit zu verzichten. Eine andere Meinung vertrat der Vertreter der Anarchisten Andrei Slachalik, der den Hauptfehler im System sah. Das heutige Treffen, an dem unter anderem der Berater des NATO-Generalsekretärs Chris Donnelly teilnimmt, findet auf der Prager Burg eine Woche vor dem NATO-Gipfel statt. Der tschechische Luftraum wird nächste Woche auch von US-amerikanischen Jagdflugzeugen überwacht. Sie werden sich an den während des NATO-Gipfels getroffenen Sicherheitsmaßnahmen beteiligen. Die US-Hilfe wird durch ein Gesetz ermöglicht, das heute vom Senat gebilligt wurde. Es muss noch von Präsident Václav Havel unterzeichnet werden. Nach heutigen Informationen der Präsidialkanzlei kehrt der Präsident von seinem Urlaub auf den Kanarischen Inseln zurück und wird das Gesetz unterzeichnen. Die tschechische Polizei hat im nordmährischen Ostrava eine Gruppe von 5 jungen Extremisten festgenommen. Diese hatten geplant, während des NATO-Gipfels in Prag die Stromlieferung zu unterbrechen. Aus den Verhören ist klar geworden, dass sie im Rahmen der anarchistischen Bewegung auf sich aufmerksam machen wollten. Es hätte das Kongresszentrum und die U-Bahn bedroht werden können, sagte ein Kriminalist der Nachrichtenagentur ZDK. Über den EU-Beitritt der Tschechischen Republik werden tschechische Bürger in einem Referendum entscheiden, das höchstwahrscheinlich Mitte Juni des nächsten Jahres stattfinden wird. Der Senat verabschiedete heute erwartungsgemäß einstimmig den Gesetzentwurf, in dem die Regeln der Volksbefragung über den EU-Beitritt des Landes verankert sind. Soweit die Nachrichten durch das Tagesecho für Sie, Silja Schultheiß.
Tagesecho.
Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zu den tagesaktuellen Berichten von Radio Prag. Zunächst eine kurze Themenübersicht darüber, was Sie in der kommenden Viertelstunde erwartet. Der weißrussische Präsident Lukaschenko hat Tschechien mit harten Maßnahmen gedroht, sollte er kein Visum für den NATO-Gipfel in Prag erhalten. Die tschechische Regierung hat auf ihrer Sitzung am Mittwoch unter anderem 2 Entwürfe zur Direktwahl des Präsidenten abgelehnt. Und wir stellen Ihnen die neueste Meinungsumfrage zum tschechischen EU-Beitritt vor. Mehr zu diesen und weiteren Themen erfahren Sie in den folgenden Minuten. Bleiben Sie also dran. Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden NATO-Gipfel in Prag am Donnerstag und Freitag kommender Woche ist eine Frage nach wie vor offen. Wird die tschechische Seite dem autoritär regierenden weißrussischen Präsidenten Lukaschenko ein Visum zur Einreise nach Tschechien erteilen oder nicht? Allein davon hängt ab, ob Lukaschenko entgegen dem Wunsch der meisten NATO-Staaten dem Summit beiwohnen kann. Der weißrussische Präsident steht unter anderem wegen seines Umgangs mit der demokratischen Opposition im Lande international in der Kritik. Lukaschenko selbst hat den Streit um die Frage seiner Teilnahme am NATO-Gipfel am Mittwoch dadurch angeheizt, dass er, so wörtlich, härteste Gegenmaßnahmen androhte, falls er kein Visum erhalten sollte. Weißrussland werde in diesem Fall die Kontrolle seiner Westgrenze vernachlässigen und damit illegalen Einwanderern und Drogenhändlern das Tor nach Europa öffnen. Zudem würden die Tschechen bis auf Weiteres alle ihre Positionen in Weißrussland verlieren. In Prag ließ man sich davon jedoch nicht irritieren. Außenminister Cyril Svoboda kommentierte die Drohungen Lukaschenkos am Donnerstag für den tschechischen Rundfunk mit den Worten:
Jo, to je taková ta typická reakce lidí typu pana prezidenta Lukaschenka, místo toho by předvedl důkazy o tom, jak...
Das ist die typische Reaktion von Menschen wie Präsident Lukaschenko. Statt Beweise über die Menschenrechtssituation in Weißrussland zu erbringen und die Welt davon zu überzeugen, dass sie in einigen Urteilen über ihn irrt, droht er auf typische Weise mit illegalen Flüchtlingen und Drogenschmuggel. Das ist eine typische Reaktion und bestätigt uns nur darin, dass wir richtig handeln.
Ob Lukaschenko ein Visum erhalte oder nicht, so der tschechische Außenminister weiter, sei allein Angelegenheit Tschechiens als Gastgeberland des Gipfels. Noch sei die Zeit nicht reif für eine Entscheidung, es sei jedoch sehr wahrscheinlich, dass Lukaschenko eine Absage erhalte. Die Verzögerung der Entscheidung begründete Swoboda am Donnerstag mit gewissen Tatsachen, die er jedoch im Einzelnen nicht nennen wollte. Der Sprecher des tschechischen Außenministeriums hatte am Mittwoch nicht ausgeschlossen, dass die Entscheidung erst nächste Woche kurz vor Beginn des NATO-Gipfels falle. Theoretisch, so Außenminister Swoboda, könne Lukaschenko dann zwar noch auf dem Prager Flughafen einen Visumsantrag stellen, dies sei aber sehr kompliziert. Neben Lukaschenko haben noch weitere weißrussische Politiker ein Visum für den NATO-Gipfel beantragt. Bislang ist über keinen der Anträge, die alle gesondert behandelt werden, positiv entschieden worden. Die tschechische Regierung hat auf ihrer Sitzung am Mittwoch in Prag neben der Behandlung mehrerer Themen auch drei wichtige Beschlüsse gefasst. Lothar Martin hat das Wesentliche dazu zusammengefasst.
Ein großes Projekt, die Reform der tschechischen Armee, bekommt langsam aber sicher feste Konturen. Das von Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík vorgelegte Konzept der Reform, die bis Ende des Jahres 2006 abgeschlossen sein soll, wurde am Mittwoch vom sozialliberalen Kabinett verabschiedet. Kernstück der Reform ist die Transformation der militärischen Streitkräfte von einer auf Wehrpflicht basierenden Struktur hin zu einer Berufsarmee. Diese soll ab dem 1. Januar 2007 nur noch 35.000 Mann stark sein. Zu den weiteren Inhalten der Reform sagte der Verteidigungsminister: Die grundlegenden Schritte der Reform sehen vor: die Reduzierung der immobilen Infrastruktur der Armee, bei der die Anzahl der 180 Kasernen um rund die Hälfte verringert werden soll. Des Weiteren soll die Anzahl der 24.000 Zivilangestellten um 14.000 reduziert werden. Und es wird ebenso damit gerechnet, dass ca. 53% der hochrangigen Offiziere ihren Dienst beenden werden. Das trifft selbstverständlich nicht auf junge Berufsoffiziere und Unteroffiziere zu. Unser Interesse besteht vielmehr darin, insgesamt 22.000 von ihnen zu rekrutieren. Der zweite Beschluss des Kabinetts betraf die beiden vorgelegten Gesetzentwürfe, nach denen der tschechische Staatspräsident ab sofort per Direktwahl durch die Bevölkerung gewählt werden sollte. Die Entwürfe, die von Abgeordneten der Regierungsparteien bzw. von der Demokratischen Bürgerpartei ODS ausgearbeitet worden waren, sind von der Regierung abgelehnt worden. Zur Begründung sagte Verkehrsminister Milan Szymanowski, die Entwürfe gingen zwar in die richtige Richtung, müssen aber bei der entsprechenden Verfassungsänderung alle möglichen Folgen komplexer in Betracht ziehen. Daher werde das Kabinett alsbald einen eigenen Entwurf vorlegen, hieß es. Der Verkehrsminister stand auch im Blickpunkt bei der dritten getroffenen Entscheidung. Sie betraf die lang geplante Autobahn D47 von Lipnik nach Bečvo nach Ostrava-Ostrau, zu deren Bau die israelische Gesellschaft Housing and Construction von Vorgänger Jaromir Schlink den Zuschlag erhalten hatte. Der Vertrag, so Szymanowski, weise jedoch so einige Unzulänglichkeiten auf und müsse daher überarbeitet werden. Über den dabei im Raum stehenden Verdacht der Korruption sagte der Minister: Das ist in der Tat eine Spekulation. Sie bewegt sich derzeit auf dem Feld des Verdachts, dass der damalige Verkehrsminister bei den Verhandlungen über die Bedingungen des Vertrages ein Interesse an einem nicht sachgemäßen Vorgehen hatte. Ich habe den zuständigen Organen daher den Auftrag erteilt, dieses Vorgehen zu überprüfen. Falls sich der Verdacht bestätigen sollte, dann ist es, so denke ich, die Sache der Polizeiorgane, eine entsprechende Anklage zu erheben.
Am Donnerstag wurden die Ergebnisse einer neuen Umfrage zum EU-Beitritt der Tschechischen Republik präsentiert. Keine großen Veränderungen in der Unterstützung der Tschechen für den Beitritt sind im letzten Jahr zu verzeichnen. Dennoch lassen sich aber aus der Menge der Zahlen einige interessante Erscheinungen herauslesen. Dagmar Kederlova berichtet.
Die tschechische Bevölkerung, die in etwas mehr als einem Jahr zu EU-Bürgern werden sollte, wurde zu vier Themen befragt, und zwar: wie sie die europäische Integration bewertet, was die EU-Mitgliedschaft für Tschechien bringt, über die Informiertheit der Bürger und zum EU-Referendum. In keiner der genannten Themenbereiche wurden größere Veränderungen im Vergleich zum vergangenen Jahr verzeichnet. Die Schwankungen halten sich im Rahmen von einigen Prozentsätzen. Ungefähr ein halbes Jahr vor einem EU-Referendum und kurz vor dem Beginn einer massiven Regierungskampagne, die ein Ja bei den Bürgern unterstützen soll, sind die Angaben zur Informiertheit interessant. Eine befriedigende Zahl, die einen leichten Anstieg verzeichnet hat, sind die 65%, die angeben, sich für den EU-Beitritt Tschechiens zu interessieren. Für diese 65% sind die Infos auch meistens ausreichend. An welchen Informationen es fehlt, sagte uns der Autor der Umfrage, Jan Červenka.
Selbstverständlich gibt es eine bestimmte Art von Informationen, die für die Bürger nicht ausreichend sind. Es handelt sich dabei um die Informationen, wie sich die Eingliederung in die Europäische Union direkt auf die Bürger auswirken wird. Damit sind detaillierte Informationen gemeint, wie die Höhe der Renten, die Höhe der Gehälter, Preise, Mieten und so weiter. Solche Informationen würden die Bürger in verstärktem Maße begrüßen.
30% bleiben laut Umfrageergebnissen gegen jede Art von EU-Informationen immun. Wer sind diese 30% der Tschechen? Jan Červenka antwortet.
Hier gibt es ein Problem, das darin besteht, dass diese Menschen kein wirkliches Interesse an diesen Informationen haben. Entweder sind es Menschen, die sich für die Politik nicht interessieren, oder aber es sind Menschen, die im Allgemeinen mit allen Dingen unzufrieden sind und die a priori jede Art von Informationen ablehnen. Es ist sehr schwierig, auf diese Gruppe Einfluss zu nehmen.
Mehrere Informationen zu diesem Thema bringen wir im kommenden Eurodomino, das am 25. November ausgestrahlt wird. Am 6. November hat der Fastenmonat aller Moslems der Welt begonnen, in Tschechien völlig unbemerkt am Rande des aktuellen politischen Geschehens. In alten Zeiten, sprich vor der politischen Wende von 1989, gab es hierzulande zahlreiche Ausländer aus den sogenannten Drittländern, namentlich Studenten, die auch aus islamischen Ländern hierher kamen. Dafür, ob sie religiös waren, hat sich in der kommunistischen Tschechoslowakei jedoch kaum jemand interessiert. Daran hat sich aber jetzt manches verändert. Mehr dazu von Jitka Mládková.
Mittlerweile leben in Tschechien nach Informationen des Islamzentrums Prag kurz- oder langfristig bzw. dauerhaft ansässig etwa 10.000 Moslems, die aus den verschiedensten Ländern der Welt stammen. Hinzu kommen noch ca. 500 zum Islam konvertierte Tschechen. Der Islam gilt in Tschechien allerdings nicht als eine vom Staat anerkannte Religion. Laut einem Gesetz, das Anfang dieses Jahres in Kraft getreten ist, reichen zwar 300 Unterschriften zur Registrierung einer Religionsgemeinschaft. Diese muss dann aber weitere 10 Jahre bestehen bleiben und zum Zeitpunkt ihrer offiziellen Anerkennung über 1 Promille der gesamten Bevölkerung, konkret also über 10.000 Mitglieder mit dauerhaftem Wohnsitz im Lande verfügen. Ob das die tschechischen Moslems, die erst jetzt den ersten Schritt in Richtung Registrierung gehen wollen, in 10 Jahren schaffen, ist gegenwärtig immer noch unvorstellbar. Trotz der Zuversicht von Wladimír Sanka, Leiter des Islamzentrums in Prag, der von einer steigenden Tendenz bezüglich der Mitglieder Zahl der muslimischen Gemeinde in Tschechien spricht. Und wie sieht er das Verhältnis der hiesigen Gesellschaft zu den in Tschechien Fuß fassenden Moslems?
Man kann es nicht dahingehend verallgemeinern, dass die Einstellung entweder negativ oder positiv ist. Meiner Meinung nach kommt es darauf an, mit wem man spricht, auf wen man trifft. Wir waren mal auf der Suche nach einer Lokalität, wo unsere Moschee errichtet werden sollte, und sind bei den zuständigen Behörden auf Leute gestoßen, die es eindeutig ablehnten und in diesem Zusammenhang automatisch mögliche Gewalttaten voraussahen. Es gibt aber auch viele, die uns als einen ganz normalen Bestandteil der Gesellschaft betrachten.
Die Erklärung für die letztgenannte Einstellung sieht Wladimír Sanka in der unzureichenden Informiertheit der Tschechen über den Islam und der daraus resultierenden falschen Vorstellung über diese Religion bzw. Kultur. Xenophobie als Grund schließt er auch nicht aus. Gleichzeitig verneint er, dass die einheimischen Moslems nach dem 11. September 2001 zunehmend negative Reaktionen zu spüren bekommen hätten und fügt hinzu,
Zájem o nás Muslimy, o naše islamské centrum,
das Interesse an uns Moslems, an unserem Islamzentrum, hat sich wesentlich vergrößert und dies sowohl von Seiten der Medien als auch der Öffentlichkeit. Es gab Leute, die uns persönlich oder via Mail bzw. Internet kontaktiert haben, um mehr Informationen über uns, über den Islam zu erhalten. Dieses Interesse haben auch einige Organisationen kundgetan. Man hat uns zu Vorträgen zum Beispiel in Schulen eingeladen oder Schüler kamen zu uns. In dieser Hinsicht hat sich schon etwas geändert. Aber eine Wende im negativen Sinne habe ich persönlich nicht festgestellt.
Immerhin, vor 7 Jahren etwa, ist eine von den Moslems ausgehende Initiative zur Errichtung einer Moschee im nordböhmischen Teplice, das als Kurstadt viel von arabischer Klientel besucht wird, auf eine kategorische Absage sowohl vom Rathaus als auch von der Öffentlichkeit gestoßen. Sanka glaubt aber, dass sich im Laufe der Zeit auch in diese Richtung etwas verändert hat und kann sich durchaus vorstellen, dass manche tschechische Stadt und vielleicht sogar auch Teplice nichts dagegen hätte, Standort einer Moschee zu werden.
Duos, Trios, Quartette und Quintette, kurz Kammerensembles, sind im 37. internationalen Wettbewerb des Tschechischen Rundfunks für junge Musiker, genannt Concertino Praga, gegeneinander angetreten. Markéta Maurova hat die Vorsitzende der Jury, Susanna Ružičková, Professorin der Prager Musikakademie, ans Mikrofon gebeten.
Die Jury hat am Mittwoch die Namen der Gewinner des Wettbewerbs Concertino Praga bekannt gegeben. Wer ist der absolute Sieger und was hat sie an seiner Leistung so überzeugt?
Zum absoluten Sieger wurde ein Duo Violine Klavier aus der Tschechischen Republik erwählt. Und zwar ist das Herr Stanislav Lux Violine und Herr Jakub Metelka Klavier. Was fasziniert eine Jury? Es ist kein fehlerloses Spiel, ob zwar dieses fehlerlos war. Das ist der große Zauber der Musik und wer diesen Zauber hervorrufen kann, ist dann sicherlich ein Kandidat für einen ersten Preis.
Concertino Praga ist ein internationaler Wettbewerb. Sie haben in diesem Jahr Aufnahmen aus Bulgarien, Dänemark, Russland und aus vielen weiteren Ländern gehört. Darunter war auch Deutschland. Und da wir in deutschsprachige Länder senden, möchte ich gerne nach den Teilnehmern aus Deutschland fragen, wie erfolgreich waren die deutschen Teilnehmer?
Eigentlich sehr erfolgreich. Sie haben 2 zweite Preise erworben, und zwar den 2. Preis in der Kategorie Duo, eben nach dem tschechischen 1. Preis, und einen geteilten 2. Preis in der Kategorie Quartett. Und zwar wurde da der 1. Preis überhaupt nicht verliehen. Das heißt, dass sie eigentlich die Sieger zusammen mit einem tschechischen Ensemble geworden sind. In der Kategorie Streichquartett waren sie eigentlich die Besten.
Wie würden Sie im Allgemeinen die Kandidaten und Teilnehmer charakterisieren? Ist Concertino Praga die erste Möglichkeit für Sie, sich öffentlich vorzustellen, oder haben Sie schon Konzerterfahrungen hinter sich?
Das ist sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel gerade der absolute 1. Preis sind 2 Jungs aus dem 2. Jahrgang des Konservatoriums, die eigentlich früher gar nicht zusammen musiziert haben und sich nur für Concertino Praga vorbereitet haben, und das war für sie das erste Auftreten. Aber je jünger heutzutage die Konzertkünstler sind, desto mehr Leute, besonders in der Kategorie Solisten, kriegen wir, die eigentlich schon eine beachtliche Konzerttätigkeit hinter sich haben.
So, und das war's auch wieder, meine Damen und Herren, im Tagesecho von Radio Prag. Im Anschluss geht es jetzt dann weiter mit der Reihe Begegnungen.
Begegnungen.
Der Termin der EU-Gipfelkonferenz in Kopenhagen, auf deren Programm die erwartete Verkündung der aufzunehmenden Kandidatenländer steht, rückt heran. Kein Wunder also, dass die Beitrittsverhandlungen an Intensität gewinnen und Besucher aus der EU sich hierzulande beinahe die Klinke in die Hand geben. Kürzlich war es unter anderem auch eine Delegation deutscher sozialdemokratischer Abgeordneter des Europaparlaments, die sich in Prag umgehört und umgesehen hat. Darüber, worum es bei dieser Tschechien-Visite ging und unterhielt ich mich mit Constanze Krehl, Mitglied des Europaparlaments, nach dem Treffen mit dem Vorsitzenden des Außenpolitischen Parlamentsausschusses, Wladimir Laštůvka. Damit willkommen zu Begegnungen. Am Mikrofon ist Jitka Markova.
Frau Krehl, was war der Inhalt Ihrer Gespräche hier in Prag? Mit wem sind Sie zusammengekommen während dieser zwei Tage?
Die deutschen Sozialdemokraten im Europäischen Parlament wollten und wollen in der nächsten Zukunft mit allen Kandidatenländern zusammentreffen, mit den sozialdemokratischen Fraktionen, aber auch mit den Ausschüssen, um den Beitritt auf der einen Seite noch vorbereiten zu helfen, auf der anderen Seite aber auch direkten Kontakt mit den möglicherweise zukünftigen Kollegen im Europäischen Parlament aufzunehmen. Deswegen gab es aus meiner Sicht drei wichtige Treffen hier in Prag, nämlich einmal mit der Fraktion der CSSD im Prager Parlament und zum zweiten ein Treffen im Auswärtigen Ausschuss mit dem zuständigen Staatsminister für die Verhandlungen mit der Europäischen Union und drittens heute ein Treffen mit dem Auswärtigen Ausschuss, wo natürlich dann alle Parteien anwesend waren. Und ich denke, dass es gute Gespräche waren für beide Seiten. Ich glaube, beide Seiten haben sehr viel Informationen mitgenommen. Prag ist die erste Station gewesen, die zweite wird in Warschau sein, aber auch Budapest, Bratislava und andere Städte werden wir noch besuchen und ich hoffe, dass es dadurch eine sehr intensive Arbeit auch zur Fortführung der europäischen Integration geben wird.
Sie haben sich getroffen mit Vertretern der tschechischen Sozialdemokratischen Partei einerseits und dann mit Vertretern des Außenpolitischen Ausschusses im Abgeordnetenhaus. Haben Sie da gemerkt, bestimmte, sagen wir, Unterschiede in den Positionen zum EU-Beitritt Tschechiens zwischen den tschechischen Sozialdemokraten auf der einen Seite und den schon gemischten sozusagen Vertretern der anderen Parteien?
Also an der Debatte hat sich eine Fraktion eigentlich gar nicht beteiligt, das war die kommunistische Fraktion. Von daher kann ich das nicht beurteilen, aber die Vertreter der ODS hatten meines Erachtens deutlich gemacht, dass sie diesen Beitritt wollen, dass sie aber durchaus gerade in der Debatte um eine europäische Verfassung, wie sie zurzeit ja läuft in der Europäischen Union, einige andere Nuancen einbringen wollen und das ist natürlich völlig legitim, die Fraktionen im Europäischen Parlament oder auch einzelne Vertreter aus den einzelnen Mitgliedstaaten haben da unterschiedliche Auffassungen. Deswegen ist das auch ein Prozess der Diskussion und Debatte und ich wünschte mir, dass sich auch die tschechische Gesellschaft dort stärker beteiligt und das als eigenes Thema auch annimmt. Aber in der Sache Beitritt zur Europäischen Union, ich glaube, da sind sich alle einig, dass das ein wichtiger und richtiger Schritt ist.
Herr Laštůvka, er hat das sehr positiv gewertet, dass während dieser zwei Tage Ihrer Gespräche gar nicht das Thema der sogenannten Benesch-Dekrete aufgeworfen wurde. Ist das vielleicht darauf zurückzuführen, dass zwischen den tschechischen Sozialdemokraten und den deutschen Sozialdemokraten Einigkeit im Blickwinkel auf diese Problematik herrscht?
Ich glaube, dass man da gar nicht mal nur die tschechischen und deutschen Sozialdemokraten heranziehen muss. Das Europäische Parlament ist mehrheitlich der Auffassung, dass die beiden Gutachten, die Parlament und Kommission angefertigen lassen haben, dass die deutlich zum Ausdruck bringen, dass die Benesch-Dekrete nichts sind, was den Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union behindern könnte. Dass es in der Vergangenheit oftmals sehr emotionale Diskussionen gegeben hat, das ist richtig. Und von daher fand ich es auch wichtig, dass gerade die deutschen Sozialdemokraten zuerst nach Prag gekommen sind bei dieser Reihe von Gesprächen, die wir vorhaben, um eben auch deutlich zu machen, dass unter einer solchen in die Vergangenheit gerichtete Debatte die Zukunft nicht leiden darf. Also wir wollen in die Zukunft gucken, wir wollen eine gemeinsame Europäische Union bauen und da wird uns die Vergangenheit nicht daran hindern können. Ich habe das sehr wohl auch mit großem positivem Interesse aufgenommen, dass das eben kein Gesprächsthema war, sondern dass wir uns darüber einig sind, dass wir uns darüber unterhalten müssen, wie wir eine gemeinsame Agrarreform hinbekommen, wie wir das Europäische Parlament und europäische Institutionen generell stärken können, wie die Union zukünftig aussehen soll, wie sie arbeiten soll. Ich glaube, das ist auch der richtige Blickwinkel.
Meine letzte Frage. Sie haben eingangs erwähnt, dass Sie sich auch erkundigen wollten, was mit dem Geld passiert, das Tschechien aus dem Fonds der Soforthilfe des Katastrophenfonds des Europäischen Parlaments bekommen hat.
Das europäische Geld ist ja leider noch nicht da. Wir haben den Nachtragshaushalt, der dazu notwendig ist, noch nicht verabschiedet. Das wird, denke ich, aber noch entweder in der Plenarsitzung im November oder dann im Dezember erfolgen. Das, was mir wichtig ist, dass wir im Europäischen Parlament die Entscheidung über einen solchen Fonds, einmal Soforthilfe und dann aber auch ständig Katastrophenhilfe, durchgeführt durchgesetzt haben und dass es zukünftig möglich sein wird, dass die Europäische Union tatsächlich helfen kann, wenn besonders starke Naturkatastrophen die Mitgliedstaaten oder auch einzelne Regionen heimsuchen. Was mir wichtig war, auch persönlich wichtig war, Sachsen ist ja von der Flutkatastrophe in ähnlichem Maße getroffen worden, dass ich sehen wollte, wie ist es vorangegangen hier, wie ist die Situation in Prag, um auf der einen Seite auch berichten zu können den Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament, aber auch um in Sachsen berichten zu können und um möglicherweise aus dem Spendenaufkommen, was in Sachsen zur Verfügung steht, auch nochmal Mittel frei zu machen, um den tschechischen Menschen zu helfen, die das sicherlich in einigen Regionen noch schlimmer auch persönlich betroffen hat, als das vielleicht in Sachsen der Fall ist.
In diesem Zusammenhang vielleicht wird diese Konferenz, die Sie erwähnt haben, auch vorbereitet werden?
Der Anlass ist die Flutkatastrophe gewesen. Wir wollen am 6. Dezember in Dresden eine sogenannte Elbe-Konferenz durchführen. Das heißt schon, dass das auch eine grenzüberschreitende Konferenz sein wird, die nicht nur die direkten Folgen der diesjährigen Flutkatastrophe zum Thema hat, sondern vor allen Dingen auch, wie kann ich mich zukünftig schützen, dass es solche Katastrophen überhaupt gibt? Wie kann ich auf der anderen Seite, wenn es Katastrophen gibt, bestimmte Maßnahmen ergreifen, dass man sich schneller und besser schützen kann, wenn das Wasser kommt? Und was kann man auch im Umweltbereich tun, dass es eben nicht zu solchen gravierenden Auswirkungen mit dieser Art von Flutkatastrophe kommt, wie das dieses Jahr passiert ist? Wir haben später vor, eine Donaukonferenz in Wien zu veranstalten, gemeinsam mit den Slowaken, mit den Ungarn, mit den Österreichern, oder auch eine Oder-Konferenz, wo ja vor einigen Jahren auch eine sehr schlimme Flutkatastrophe gewesen ist. Und das soll auch ein Stückchen Auftakt sein einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die sehr konkret in fachliche Themen reingeht.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das war's für heute in der Sendereihe Begegnungen. Am Mikrofon verabschiedet sich Jitka Matkova. Wie wir hören.
Und im Namen aller übrigen an dieser Sendung Beteiligten verabschiedet sich aus dem Prager Studio auch Silja Schulteis. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a